Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Team um den Nobelpreisträger Harald Zurhausen forscht seit etwa 10 Jahren zu der Frage, ob neuartige Erreger aus Milch- und Rindfleisch das Risiko für Darmkrebs und andere Tumore vergrößern können. Heute wurde in Heidelberg ein Zwischenstand der Forschung präsentiert. Gleich mehr dazu. Außerdem geht es heute in der Sendung um neue Restaurierungsmethoden für bröckelnde Kathedralen. Und wir blicken nach Barcelona auf den Mobile World Congress und stellen die Frage, wie sich Geld mit Daten verdienen lässt, die von Autos gesammelt werden. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Humane Papillomaviren können auf lange Sicht Gebärmutterhalskrebs auslösen und man kann gegen sie impfen. Für diese Entdeckung hat Harald Zurhausen 2008 den Nobelpreis erhalten. Aber der Virologe hat sich auf seinem Erfolg nicht ausgeruht. Auch mit 82 Jahren arbeitet er noch am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zusammen mit einem Kollegenteam verfolgt er schon seit Jahren die Spur eines weiteren Infektionserregers mit Verbindungen zu Tumoren. Heute wurde das auf einer Pressekonferenz am DKFZ eine Überblicksstudie mit Zwischenergebnissen vorgestellt. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth verbunden. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema und hat sich die Publikation angeschaut. Erstmal die Frage, um welche Krebsformen geht es dabei?
Ja, Harald Zurhausen hat sich einen lange bekannten Zusammenhang ganz neu angeschaut. Und zwar Dickdarmkrebs ist besonders da häufig, wo viel Rindfleisch gegessen wird. Meist heißt es, das liegt am Grillen, am Braten, da entstehen krebserregende Stoffe. Aber Harald Zurhausen meint, das passt nicht. Fisch und Geflügel wird ja auch gegrillt und da gibt es diesen Zusammenhang nicht. Und wenn man sich die Verteilung von Dickdarmkrebs weltweit anguckt, fällt die Mongolei auf. Da gibt es den kaum, obwohl viel rotes Fleisch verzehrt wird. Nur eben nicht von europäischen Rindern, sondern von Yaks und Nachkommen afrikanischer Zebus. Es geht also nicht um rotes Fleisch generell, sondern ganz spezifisch um das Fleisch europäischer Rinder und wohl auch um die Milch, die das Brustkrebsrisiko zu beeinflussen scheint. Und diese Spezifität, die spricht eher für einen spezifischen Erreger als für so eine allgemeine Zubereitungsform wie das Grillen.
Das ist ja nun offenbar bislang ein statistischer Zusammenhang. Gibt es denn konkrete Hinweise auf tatsächliche Erreger?
Ja, da waren sie wirklich fleißig am Deutschen Krebsforschungszentrum, haben viele Proben untersucht, Blut von Rindern, Milch aus dem Supermarkt, Blutproben von Menschen. Echte Viren sind dabei nicht aufgefallen, aber ringförmige DNA-Moleküle, BMMF hat Harald Zurhausen sie getauft, Englisch für Rinder-, Fleisch- und Milchfaktor. Da sind inzwischen mehr als 120 bekannt und interessant ist, dass diese DNA-Ringe ein Gen tragen, das ihre Vermehrung in menschlichen Zellen ermöglicht. Diese BMMFs, die fanden sich auch in menschlichen Darmproben, sogar im Gehirn eines Multiple-Sklerose-Patienten. Und recht verbreitet scheinen auch Antikörper gegen ein Genprodukt der BMMFs zu sein. Zusammengenommen spricht das alles dafür, dass die tatsächlich auf den Menschen übertragbar sind, ohne allerdings direkt eine Infektionskrankheit auszulösen.
Eine neue Klasse bisher übersehener Erreger also. Aber wie genau sollen die Krebs auslösen? Was ist die Theorie dahinter?
Ja, das ist eine gute Frage, denn Harald Zurhausen und sein Team, die haben einfach keine BMMFs direkt im Krebsgewebe nachweisen können. Stattdessen finden die zum Beispiel im Darm, vor allem in der Nähe von Einsackungen der Schleimhaut. Und Harald Zurhausen fügt die Daten jetzt in dieser neuen Studie zusammen und schlägt einen indirekten Mechanismus der Krebsauslösung vor. Schritt 1, Babys bekommen irgendwann Kuhmilch oder Rindfleisch und infizieren sich mit den BMMFs, ohne dass das jemand mitbekommt. Schritt 2, die BMMFs vermehren sich langsam im Darm und lösen dabei eine Immunreaktion aus, bei der dann auch aggressive Sauerstoffverbindungen entstehen. Schritt 3. Im Laufe von Jahrzehnten führt dieses krebsförderliche Milieu zu Mutationen in den Darmstammzellen und am Ende entwickelt sich der Tumor. Auch beim Brustkrebs und vielleicht sogar beim Lungenkrebs sieht Harald Zurhausen ähnliche Prozesse, diese ähnliche indirekte Rolle der BMMFs.
Das ist ja erstmal eine Theorie. Wie wird die in Fachkreisen, in medizinischen Fachkreisen aufgenommen?
Mit einer gewissen Zurückhaltung. Bislang werden diese BMMFs ja eigentlich nur von der Arbeitsgruppe um Harald Zurhausen untersucht. Es gibt keine unabhängigen Bestätigungen. Die Theorie ist spannend, keine Frage. Sie kann viele Einzelbefunde erklären. Aber ob sie wirklich stimmt, das ist nach wie vor unklar. Vor allem auch, weil es bislang kein Tiermodell gibt, in dem sich diese ganze Indizienkette nachverfolgen lässt. Es stellt sich auch die Frage nach den Konsequenzen. Eine Möglichkeit wäre, lange zu stillen. Das wird sowieso empfohlen, um die Infektion überhaupt zu vermeiden. Harald Zurhausen kann sich auch eine Impfung der Rinderbestände vorstellen. Das wäre ziemlich teuer, dafür braucht es eindeutige Belege. Also ich persönlich werde wegen der BMMFs keine schlaflosen Nächte haben, aber man darf wirklich nicht vergessen, der Zusammenhang Papillomaviren-Gebärmutterhalskrebs, den wollte Harald Zurhausen auch lange niemand glauben. Da hat er recht gehabt und heute senkt die Impfung das Krebsrisiko von Millionen von Frauen.
Erhöhen infektiöse Partikel in Milch und Rindfleisch das Risiko für Darmkrebs? Einordnung dazu waren das von meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Die Kathedrale in Pisa, das Opernhaus in Oslo und der Kölner Dom teilen ein Problem. Den Bauwerken machen Regen, Sonne und Luftschadstoffe zu schaffen. Das Gestein wird porös und zerfällt. Im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen EU-Projekts namens Nano Cathedral haben Forschungsteams in den vergangenen 3 Jahren Gesteinsproben von den genannten und anderen berühmten Bauwerken untersucht. Daran wurden sogenannte Nanomaterialien getestet, die Natursteine vor dem Zerfall retten sollen. Über das Projekt habe ich vor der Sendung mit Max Rarig gesprochen, Restaurierungswissenschaftler an der Universität Bamberg. Meine erste Frage war, was sind diese Nanomaterialien und wie sollen die den Stein schützen?
Die Nanomaterialien haben im Vergleich zu gängigen Konservierungsmitteln den Vorteil, dass sie halt um ein Vielfaches kleiner sind. Also wir reden da von vielleicht einem Hundertstel oder noch kleiner eines Haares, eines menschlichen Haares. Und dadurch, dass diese Materialien so unfassbar klein sind, können die im Gestein tiefer in die Gesteinsstruktur eindringen und dadurch schon kleinste Mikrorisse festigen und damit halt einfach die Struktur des Steins stärken. Das sind Materialien, die auf die Oberfläche appliziert werden. Da gibt es verschiedene Verfahren, ob die mit dem Pinsel aufgestrichen werden oder ob die zum Beispiel aufgesprüht werden. Das ist also situationsabhängig.
Sie haben jetzt im Rahmen dieses Projekts ein neues Bildgebungsverfahren entwickelt, das sogenannte Optotechnical Monitoring. Mit dem kann überprüft werden, ob eine Konservierungsmethode wie diese Nanokur, nenne ich es mal, tatsächlich funktioniert. Solche Bildgebungsverfahren werden ja schon länger in der Denkmalpflege eingesetzt. Was ist jetzt das Neue an Ihrem Ansatz?
Bisher gängige Untersuchungsmethoden, um gefährdete Gesteinsoberflächen zu untersuchen, ist zum Beispiel die Entnahme von Bohrkernen für Untersuchungen in Laboren. Damit kriegt man immer nur einen Einblick in diesen kleinen Bereich, wo man diesen Bohrkern beispielsweise gezogen hat. Mit dem Bildgebungsverfahren, was wir jetzt entwickelt haben, mit dem Optotechnical Monitoring, haben wir die Möglichkeit, eine größere Fläche einfach mit einer Aufnahme zu erfassen. Wir kombinieren verschiedene Formen der Fotografie, das ist die Farbfotografie, um Veränderungen in der Gesteinsfarbigkeit zu erfassen. Dazu kommt die UV-Fluoreszenzfotografie und die Infrarotreflektographie. Die beiden Methoden werden angewendet, um zum Beispiel biogenen Bewuchs, Algen, Flechten und Ähnliches oder auch die Bildung von Krusten, zum Beispiel Gipskrusten, auf der Oberfläche zu detektieren. Und diese 3 Fotovarianten kombinieren wir mit einem hochauflösenden 3D-Scan, wo wir so mit einer Genauigkeit von etwa 0,3 mm die Oberflächen aufnehmen und so also schon Informationen der einzelnen Messkampagnen bekommen. Und durch das wiederkehrende Messen, beispielsweise im Abstand von 1 Jahr, 2 Jahre oder 5 Jahre, kann man diese ganzen Daten exakt übereinanderlegen und die Unterschiede wunderbar herausarbeiten, sodass man direkt sieht, gibt es Farbveränderungen zwischen den Jahren oder im 3D-Scan Oberflächenverluste, bröselt mir die Fläche vielleicht nach und nach weg, was wir natürlich verhindern wollen.
Ist diese Kombination aus Behandlung mit Nanomaterialien und Überprüfung des Effekts mit diesem neuen Bildgebungsverfahren denn schon im Einsatz? Ist das schon marktreif? Wird das schon irgendwo eingesetzt, zum Beispiel bei einer Dombauhütte?
Marktreif ist es noch nicht. Wir haben jetzt den Test an 5 Kathedralen in Europa vorgenommen und in Oslo am Opernhaus, so als jüngstes Objekt. Man muss bei Konservierungsmitteln einfach bedenken, die Objekte sind einige 100 Jahre alt. Wir können also nach 3 Jahren Forschungsprojekt jetzt noch nicht direkt sagen, okay, das Material ist marktreif und wir können es vertreiben. Wir gucken jetzt erst noch eine Weile unter Laborbedingungen und an unseren Musterflächen, wie sich die Materialien verhalten. Und wenn das positive Ergebnisse sind, dann können die Materialien auch auf den Markt.
Sie haben dieses Bildgebungsverfahren auch schon an jahrhundertealten Wandmalereien in Sri Lanka erprobt. Lässt sich der Einsatz der Methode da einfach übertragen?
Ja, das lässt sich eigentlich ganz gut übertragen. Wir haben an den Wandmalereien in Sigiriya in Sri Lanka, jetzt gerade ein Forschungsprojekt der Gerda Henkel Stiftung. Und da geht es darum, da wurde in den 60er und 70er Jahre Konservierungsmittel verwendet, die jetzt Probleme an den Oberflächen führen. Und um die besser zu detektieren auf der Oberfläche, macht dieser Einsatz dieser verschiedenen Bildgebungsverfahren halt auch Sinn, um einfach zu sehen, wo sind die Knackpunkte, an denen die sri lankischen Restauratoren dann ansetzen müssen.
Neue Methoden zur Restaurierung bröckelnder Kathedralen. Informationen waren das vom Bamberger Forscher Max Rarig. Platon und Aristoteles waren überzeugt, Sehen und Hören sind die wichtigsten Sinne des Menschen. Mittlerweile erfährt ein anderer Sinn zunehmend Aufmerksamkeit, der Tastsinn. Die Wahrnehmungspsychologie hat ihn sogar als Überlebensgrundlage des Menschen identifiziert und das gilt bereits für ungeborene Kinder im Mutterleib. Untersuchungen weisen außerdem darauf hin, dass Berührungen eine zentrale Rolle bei der Heilung psychischer Leiden und für das Immunsystem spielen und natürlich im alltäglichen menschlichen Miteinander. An der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wurde vor einigen Tagen die Bedeutung des Tastsinns fürs Individuum und die Gesellschaft diskutiert. Cornelius Wüllenkämper war für uns dabei.
Die symbolische Umarmung zwischen zwei politischen Repräsentanten, das jubelnde Menschenknäuel beim Fußball nach dem Torschuss, der tröstende Arm für eine Trauernde oder ein Kind. Die Berührung ist weltweit ein menschliches Grundbedürfnis, das die Wissenschaft bisher vernachlässigt hat, meint Martin Grunwald. Der Professor für Wahrnehmungspsychologie an der Universität Leipzig hält den Tastsinn für überlebenswichtig.
In der sehr frühen Kindheit sind Körperberührungen sogar Voraussetzung, elementare Voraussetzung dafür, dass der Säugetierorganismus Mensch überhaupt wächst. Es gibt kein neuronales und zellulär körperliches Wachstum ohne ein adäquates Maß an Körperverformung, sprich Körperberührungen.
Grunwalds Versuche im Haptik-Forschungslabor haben gezeigt, dass befruchtete Eizellen im Mutterleib bereits in der 6. Schwangerschaftswoche auf Berührung reagieren und so Wachstum stimuliert wird. Auch für Erwachsene spielt die Sensorik eine zentrale Rolle. Rund 900 Millionen Rezeptoren senden in jedem Augenblick Informationen an das Gehirn, ein Vielfaches der Seh- und Höreindrücke. Im Kernspintomographen untersucht Grunwald die durch Berührung ausgelösten biochemischen Vorgänge im Körper und ihre individuelle und soziale Auswirkung.
Die körperliche Entspannung, die Regulation von Emotionen kann man mit Körperberührungen sehr gut hinbekommen. Und wir haben eine ganze Reihe positiver Immunreaktionen, die nur und ausschließlich durch Körperberührungen stimuliert werden. Und insofern denke ich, dass wir sozusagen auf Körperkontakt sowohl auf der individuellen Ebene für ein gesundes menschliches Leben angewiesen sind, aber ohne Körperkontakt angemessener Art in gesellschaftlichen Kontexten geht es eben auch nicht gut. Das ist auch das Zusammenleben. Leben, was damit teilweise eben positiv reguliert wird.
Untersuchungen haben etwa gezeigt, dass Kellnerinnen und Kellner, die ihren Gast vorne bezahlen, kurz leicht berühren, durchweg mit einem höheren Trinkgeld rechnen dürfen. Bereits ein leichtes Schulterklopfen vor der Prüfung verringert den Blutdruck und das Stresslevel bei Studierenden messbar. Die Haut ist mit 2 Quadratmetern Oberfläche das größte und sensibelste Sinnesorgan. Menschen ertasten Unebenheiten im Mikrometerbereich, die mit dem Auge nicht wahrgenommen werden. Rainer Delgado, Sozialreferent des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, ist überzeugt, dass Berührung gesellschaftlich unterschätzt wird.
Wenn ich Gemüse einkaufe, würde das jemand Sehendes vielleicht nicht mehr nehmen, weil das nicht mehr danach aussieht. Für mich sich aber okay anfühlt und ich das mit Genuss esse. Und umgekehrt gibt es Dinge, die ich nicht mehr essen würde, die aber noch gut aussehen.
Auch an der sensorischen Kommunikation zwischen Mensch und Maschine wird geforscht, wie etwa bei der flauschigen und lernfähigen Roboterrobbe Paro. Der in Japan entwickelte Therapieroboter verfügt über Tastsensoren und reagiert auf Berührung. In der Altenpflege wird Paro bereits zur Behandlung von Demenzpatienten eingesetzt. Elisabeth André, Professorin für multimodale Menschtechnik in Augsburg, hat sich auf die Erforschung sozial interaktiver Pflegeroboter spezialisiert.
Also wenn es den Leuten gut tut und es tut ihnen nachweislich gut, denke ich, ist das ein sehr gutes Mittel. Niemand regt sich auf, wenn ich zum Beispiel jemand ein Stofftier in den Arm lege und derjenige sich darüber freut. Der einzige Unterschied zu dieser Robbe ist, dass die Robbe auf Berührungen reagiert, also sie ist interaktiv.
Elisabeth Andres Untersuchungen zeigen, dass ein Roboter bisher nicht in der Lage ist, von biosensorischen Parametern wie Herzschlag, Leitfähigkeit der Haut, Temperatur und Vibration auf die Gefühlslage eines Menschen zurückzuschließen. Das Spektrum der menschlichen Sensorik können Maschinen bisher nicht imitieren.
Ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper. Noch bis Donnerstag findet in Barcelona der Mobile World Congress statt. Wir haben gestern schon von dort berichtet. Auf der Messe versammelt sich nicht nur alles, was in der Mobilfunkbranche Rang und Namen hat. Auch viele Autohersteller und Automobilzulieferer sind nach Barcelona gekommen. Sie diskutieren darüber, wie man die neuen Möglichkeiten vernetzter Autos gewinnbringend einsetzen kann. Über das Thema habe ich kurz vor der Sendung mit dem Kollegen und IT-Journalist Manfred Kläuber gesprochen. Er hat sich vor Ort zwei Beispiele dazu angesehen. Beim ersten geht es um die Daten, die von Autos gesammelt werden. Und meine erste Frage war, wie lassen die sich zu Geld machen?
Ja, nicht nur einsammeln, sondern auch verkaufen, also irgendwie anbieten. Beispiel Straßenzustandsdaten. Die Sensoren der Autos, die liefern ja permanent diese Daten, die kann man übertragen und die werden auch in der Regel schon an die Autohersteller übertragen. Und das Problem ist, dass sie aber nicht ausgetauscht werden. Ein deutscher Hersteller, der hat zum Beispiel hervorragende Daten für Deutschland, aber nicht für Frankreich, weil da einfach nicht genügend Autos seiner Marke unterwegs sind. Also kauft er sie beim französischen Autohersteller zu, und zwar genau erst dann, wenn seine Kunden, die zum Beispiel einen Premium-Straßenzustandsdienst abonniert haben und in Frankreich rumfahren, wenn die den benötigen. So, und das sind natürlich Geschäfte, die müssen gesteuert werden, die kann man nicht händisch machen, das wäre viel zu aufwendig, also muss man sie automatisieren. Ein IT-Unternehmen und ein Autozulieferer haben jetzt eine Cloud-Plattform zum Beispiel gestartet, auf der diese Daten dann automatisch ausgetauscht werden können.
Dabei spielt ja offenbar auch die Blockchain, eine Art elektronisches Notarregister, eine Rolle. Wie genau sieht diese Rolle aus?
Ja, da wird alles drin verzeichnet, was da gehandelt, was da verkauft wird, weil wenn Autofirmen miteinander handeln, dann muss das natürlich alles vertraglich geregelt sein, die Konditionen müssen klar sein und es muss genau verzeichnet sein, was wann wo verkauft wurde. Und das passiert eben halt in dieser Blockchain und die ist relativ sicher, weil sie bei allen vorhanden ist und Inkonsistenzen oder Transaktionen, die nicht stattgefunden haben, aufgespürt werden können. Das reduziert natürlich den Verwaltungsaufwand enorm. Ad-hoc-Geschäfte sind eben halt möglich, automatische Ad-hoc-Geschäfte.
Sie haben in Barcelona noch ein zweites Beispiel recherchiert. Dabei geht es darum, dass man sein Auto sozusagen elektronisch tunen kann. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, moderne Autos werden ja regelmäßig eigentlich schon über das Mobilfunknetz geupdatet, wenn zum Beispiel in der Motorsteuerung ein Fehler drin ist und der Hersteller will das reparieren, dann sorgt er dafür, dass bei ganz, ganz neuen Autos das eben halt tatsächlich über das Mobilfunknetz geliefert wird. Aber man kann eben halt nicht nur solche notwendigen Reparaturen machen, sondern man kann auch Angebote machen. Beispiel, Sie haben einen Sportwagen, morgen wollen Sie damit mal über den Nürburgring fahren, dann brauchen Sie ein anderes Profil, was die Motorsteuerung angeht, als das, was Sie für die Stadtfahrt benötigen. Da kaufen Sie sich eben halt für morgen vom Hersteller, vom Originalhersteller, das Motorprofil Racing. Da zahlen Sie dann vielleicht 20 Euro für. Oder Ihnen gefällt das Ambiente Ihres Armaturenbrettes nicht mehr. Insbesondere der Tacho in klassischer Form, der gefällt Ihnen nicht mehr. Okay, dann kaufen Sie sich halt einen neuen für 5,95 Euro. Zum Beispiel den DS-Tacho in dieser berühmten Bullaugenoptik. Das können Sie sich für alle möglichen Dinge, die man digital darstellen kann im Auto, letztendlich denken, dass man solche Geschäftsmodelle aussetzt.
Das haben Sie jetzt schon kurz erwähnt. Welche Rolle spielen denn die auf der Messe ja eigentlich im Mittelpunkt stehenden Mobilfunknetze bei diesen Anwendungen, diesen Beispielen?
Naja, da werden ja irre viel Daten mobil übertragen von den Sensoren. Stellen Sie sich vor, jedes Auto sendet ständig Sensordaten. Oder wenn da Riesenmotorprofile übertragen werden mit Gigabytes an Daten, das muss sicher passieren und da darf wirklich nichts daneben gehen. Und das versprechen eben halt die Mobilfunkanbieter, dass sie in ihren Netzen diese sichere Übertragung machen können mit einem zuverlässigen Service, mit einer zuverlässigen Qualität. Und darauf setzen die Autoanbieter und deswegen ist das hier auch so ein Riesenthema.
Manfred Kläuber mit Informationen vom Mobile World Congress in Barcelona. In wenigen Tagen beginnt hier in Köln der Straßenkarneval. Wer überlegt, sich als möglichst authentischer Neandertaler zu verkleiden, sollte jetzt aufmerksam zuhören. Denn in der ersten Meldung von und mit Michael Stang geht es um die Widerlegung eines alten Klischees.
Neandertaler gingen aufrecht wie anatomisch moderne Menschen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Forschende der Universität Zürich im Fachblatt PNRS vorstellen. Sie hatten das Neandertaler-Skelett von La Chapelle-en-Saint-1, das 1908 in Frankreich entdeckt wurde, digital vermessen und das Becken nebst Wirbelsäule rekonstruiert. Dabei sahen sie, dass dieser Neandertaler zu Lebzeiten vor mehr als 45.000 Jahren eine moderne menschliche Krümmung der Lendenregion und des Halses aufwies. Im Gegensatz zu früheren Rekonstruktionen, auf denen dieser Neandertaler mit flachem Rücken und schlecht ausbalancierter Körperhaltung dargestellt wurde, zeichnete er sich in Wahrheit durch eine ähnlich gerade und gut ausbalancierte Haltung aus wie Vertreter des Homo sapiens, so die Studienautoren.
Teilchenbeschleuniger gibt es auch im Mini-Format.
Bislang mussten Teilchenbeschleuniger hunderte oder tausende Meter lang sein, um die gewünschten Leistungen zu erzielen. Jetzt präsentieren Physiker des Lawrence Berkeley National Laboratory im Rahmen einer Machbarkeitsstudie einen gerade einmal 20 cm langen Plasmabeschleuniger. Dieser beschleunigte bei ersten Tests Elektronen auf Energien von knapp 8 Giga-Elektronenvolt, heißt es in den Physical Review Letters. Möglich wurde diese Leistung durch einen Laserpuls, der dem eigentlichen Beschleunigerstrahl den Weg durch das Plasma bahnte.
Der Niedergang von Angkor war ein schleichender.
Angkor in Kambodscha bildete vom 9. bis 15. Jahrhundert das Zentrum des historischen Reiches der Khmer. Der Auslöser für den Niedergang der Hochkultur ist umstritten. Um das zu klären, haben Geoforscher aus Sydney jetzt Bohrkerne aus der ehemaligen Hauptstadt Angkor Thom untersucht. Diese zeigen, dass Angkor nicht plötzlich durch eine Katastrophe oder eine Revolution niederging, sondern viele Städte schon lange vor dem endgültigen Kollaps des Reiches allmählich verlassen wurden.
Viele Gene sorgen für Schlaflosigkeit.
Ein internationales Genetikerteam hat im Rahmen einer genomweiten Studie die Daten von mehr als 1,3 Millionen Menschen analysiert. Dabei stießen die Forscher auf hunderte Gene, die offenbar mit Schlaflosigkeit in Verbindung stehen. Demzufolge könnten einige Varianten in den 956 ausgemachten Genen die Anfälligkeit für Insomnie erhöhen. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Genetics notieren, überschneiden sich einige der neu entdeckten Risikogene mit Erbgutabschnitten, die im Zusammenhang mit psychiatrischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen stehen.
Eine grüne Kindheit verringert das Risiko für psychische Erkrankungen.
Kinder, die in Gegenden mit vielen Gärten, Wald und Parks aufwachsen, haben ein um bis zu 55% geringeres Risiko, im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung zu entwickeln, als Kinder, die kaum Grünflächen in der näheren Umgebung haben. Auf diesen Zusammenhang sind Biowissenschaftler der Universität Aarhus gestoßen. Wie sie im Fachblatt PNAS schreiben, haben sie mithilfe von Satellitenaufnahmen aus den Jahren 1985 bis 2013 die Landschaft rund um die Elternhäuser von fast 1 Million Menschen in Dänemark untersucht.
Zugvögel kommen immer früher aus ihren Winterquartieren zurück.
Aufgrund des Klimawandels kommen Zugvögel mittlerweile rund eine Woche früher nach Europa und Kanada zurück als noch vor 50 Jahren. Das berichten Ornithologen der Universität Helsinki in der Fachzeitschrift Ecological Indicators.
Sternzeit. 26. Februar. Weit ist der Weg zu den Exoplaneten. Rund 4000 Exoplaneten haben die Astronomen in den vergangenen gut 2 Jahrzehnten gefunden. Von mehr oder weniger erdähnlichen Gesteinsplaneten bis hin zu Gasriesen mit mehr als 10-facher Jupitermasse. Mehr als 30 dieser Exoplaneten sind weniger als 30 Lichtjahre von uns entfernt und damit quasi vor unserer Haustür angesiedelt. Trotzdem bleiben sie, wohl auf lange Zeit, für uns unerreichbar. Mit der heutigen Antriebstechnik lassen sich Raumsonden so beschleunigen, dass sie das Sonnensystem mit einer Geschwindigkeit von rund 15 Kilometern pro Sekunde verlassen können. Licht ist etwa 20.000 Mal schneller und braucht doch selbst vom nächsten Stern hinter der Sonne mehr als 4 Jahre bis zu uns. Eine Raumsonde wäre also mindestens 80.000 Jahre dorthin unterwegs. Doch selbst wenn sie so lange durchhalten würde, ihre Sendeleistung wäre am Ende viel zu schwach, um Informationen von dort zur Erde zu übermitteln. Zwar gibt es mittlerweile Konzepte, Mini-Raumschiffe mit Sonnenwindsegeln auf deutlich höhere Geschwindigkeiten und entsprechend kürzere Flugzeiten zu bringen, dann aber stellt sich am Ziel nicht nur das Problem der kontrollierten Abbremsung. Die Nutzlastkapazität solcher Mikrosonden würde kaum ausreichen, um selbst miniaturisierte Sensoren transportieren zu können, von der erforderlichen Sendeleistung ganz zu schweigen. Es erscheint daher angebracht, mit unserer Erde pfleglicher als bisher umzugehen. Es gibt im All keine zweite Heimat in Reserve.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft unter anderem um eine mögliche Verschiebung des Brexit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lennart Pyritz. Tschüss, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.